Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Filmrausch, dem Film- und Serienpodcast der NBZ mit Flo.
Hi.
Und mir, Lisa. Dieser Podcast ist für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. In jeder Folge besprechen wir Filme, manchmal auch Serien, zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sind die Schwerpunkte thematisch und persönlich gesetzt oder an aktuelle Anlässe geknüpft. In der ein oder anderen Folge haben wir auch Gäste bei uns.
Von der visionären Traumfabrik zur alles verschluckenden Geldmaschine. Die Disney Company ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und längst ist Disney mehr als nur die traditionellen Trickfilme à la Dschungelbuch, die Millionen von Kindern begeistert und geprägt haben. Disney ist ein Unterhaltungsgigant mit all seinen Themenparks und seiner Merchandise-Maschinerie. Jeder kennt Disney und jeder hat eine Meinung dazu. Disney hat so viele Helden hervorgebracht, auf die Kinder und teils Erwachsene aufschauen, aber heutzutage macht das Unternehmen nicht nur positive Schlagzeilen. Zahlreiche Franchises sind mittlerweile in Disney-Hand, wie Marvel und Star Wars. Es werden Filme und Serien am Fließband produziert, doch nicht wenige sehen die Gefahr einer Übersättigung und wollen mehr Qualität statt Quantität. Filme und Serien sind oftmals keine Originale mehr, sondern Neuverfilmung älterer Stoffe oder Spin-Offs. Disney besticht nicht durch Kreativität, sondern oft durch wirtschaftliches Kalkül, dem Wiederverwenden erfolgreicher Formeln, sagen die Kritiker. Trotzdem hat Disney zunehmend Flops an den Kinokassen zu verzeichnen. Wir wollen in dieser Ausgabe sowohl über unsere Disney-Highlights als auch über die Entwicklung und Probleme sprechen. Gut, dann leite ich direkt zur ersten Frage hin. Lisa, Disney wird wie gesagt 100 Jahre alt. Was kommt dir denn so als erstes in den Sinn, wenn du an Disney denkst?
Also ich muss an Mickey Mouse denken, in Schwarz-Weiß, glaube ich, war das Video, wie er pfeifend am Steuer eines Bootes steht.
Oh ja.
Das war eins der ersten Videokassetten, die ich zu Hause hatte von Disney, die ich gesehen habe. Und ich denke an bunte, fröhliche Menschen und Tiere mit strahlenden, ja, meist großen Augen. Ich würde sagen an die klassischen Meisterwerke von Walt Disney wie Pinocchio, Bambi, das Dschungelbuch, Kapp und Kappa und 101 Dalmatiner, die sogenannten Disney Classics. Wusstest du, dass Schneewittchen bereits 1937 produziert wurde?
Ja, und damit ist es der erste Disney-Film gewesen, einer Reihe von Filmen, die über Jahrzehnte entstanden sind und die Leute oder die Kinder vor allen Dingen verzaubert haben, aber auch teilweise sicherlich Erwachsene. Deswegen reden wir ja heute auch über das Thema, wegen der Nostalgie. Und woran ich halt immer denke, wenn ich Disney höre, das Wort allein schon, ist dieses wundervolle Disney-Intro mit dem tollen Schloss und der nostalgischen Musik. Und das ist jetzt der erste Funfact von vielen Funfacts, die ich heute droppen möchte. Das Schloss wurde dem Schloss Neuschwanstein nachempfunden, falls du es noch nicht wusstest.
Nee,
weil Walt sehr, sehr gerne in Europa unterwegs war und sich inspirieren ließ von den ganzen Kulissen, von den Naturerscheinungen, von den Landschaften. Und da ist es offensichtlich so geschehen, dass er auch in Neuschwanstein vorbeigeschaut hat, am Schloss Neuschwanstein.
Okay.
Und ja, nach diesem Intro wusste man halt immer sofort als Kind, dass man jetzt gleich in eine schöne, fremde, fantasievolle Welt eintaucht, in der halt immer das Gute siegt und in der Träume auch in Erfüllung gehen können. Ich glaube, so ging es dir wahrscheinlich auch.
Mhm. Absolut. Also da wusste man, da ging so ein Kribbel los und da wusste man, jetzt wird's richtig gut, die nächsten 2 Stunden
so
ungefähr. Ja, was für eine Rolle hat Disney denn in deiner Kindheit oder Jugend gespielt und wie sieht's heute damit aus?
Ja, also meine Berührungspunkte habe ich natürlich vor allen Dingen mit den Filmen von der Walt Disney Animation Studios. Also das ist, was du vorhin gesagt hast, vor allem diese Classics, diese Meisterwerke. Und das sind halt die großen Disney-Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe sie halt fast alle verschlungen. Das sind auch so Sachen dann gewesen wie Winnie Pooh zum Beispiel, die vielen Abenteuer von Winnie Pooh. Selbst wenn ich mich kaum noch an die Geschichten erinnere, erweckt es halt so ein warmes Gefühl bei mir, wenn ich daran denke. Und ich habe damals zum Beispiel nie verstanden, warum der Esel immer so schlecht drauf ist. Dann bin ich erwachsen geworden, habe ich es verstanden. Aber auch so Serien wie zum Beispiel DuckTales, ist ja auch von Disney, die dann auch bei Super RTL und so liefen.
Mhm.
Da kann ich das Intro immer noch mitsingen und hat mir auch immer Spaß gemacht.
Habe ich auch gerade im Kopf jetzt.
Ja, oder? Heutzutage ist das ein bisschen weniger geworden mit Disney, weil die auch einfach weniger Originalgeschichten tatsächlich auf die Kinoleinwand bringen und natürlich auch, weil man nicht mehr in diesem Alter ist, wo man jetzt vor jedem Disney-Film irgendwie die Tage runterzählt, bis er im Kino erscheint. Da muss man natürlich ganz ehrlich sein. Da hat man heute vielleicht auch andere Sehgewohnheiten sich angeeignet. Aber nichtsdestotrotz, es hat einen festen Platz in meinem Herzen.
Ja, es war bei mir auch so. Also ich bin mit den Filmen aufgewachsen, so mit den Disney Classics, mit den Zeichentrickfilmen und auch mit den Serien, so wie DuckTales und Darkwing Duck, Captain Baloo, Chip und Chap.
Und es gab noch die Serie hier, Timon und Pumba. Hattest du das auch gesehen?
Nee, die habe ich nicht ganz so oft gesehen, die kenne ich aber.
Ja. Gut, dann wollen wir aber heute natürlich vor allen Dingen über Filme reden. Da haben wir beide tatsächlich darüber nachgedacht. Also ursprünglich wollten wir beide so eine eigene, unabhängige Top 2 oder Top 3 unserer Disney-Filme zusammenstellen. Haben dann aber in der Absprache kurz vor dem Podcast gemerkt, dass wir die identische Top 2 haben, haben wir gedacht, oder haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die gleichen Filme vorstellen und dann beide so ein bisschen unseren Senf dazu abgeben. Und dann würde ich einfach sagen, wir fangen ohne Umschweife an. Willst du den Anfang machen und unseren Platz 2, unseren gemeinsamen Platz 2 vorstellen?
Ja, sehr gerne. Platz 2 ist bei mir, beziehungsweise bei uns, Aristocats aus dem Jahr 1970.
Magst du den kurz zusammenfassen, ja, worum es da geht?
Also der Film spielt in Paris im Jahre 1910. Eine sehr vermögende und betagte Madame setzt ihre geliebte Katze Duchesse und deren Kinder Marie, Toulouse und Berlioz als Erben ein und enttäuscht mit diesem skurrilen Testament ihren Butler Edgar, der sich ebenfalls größere Chancen auf das Millionenerbe ausgerechnet hat. Um diese Chance zu wahren, lässt der Butler nun die begünstigte Katzenfamilie verschwinden, indem er sie weit entfernt von der Hauptstadt aussetzt. Dabei gerät er allerdings mit dem Bluthund Napoleon und Lafayette in Konflikt. Das ist auch eine sehr witzige Szene. Also insgesamt, der Film erzählt von dem Versuch der Katzenfamilie, wieder zurück nach Hause zu gelangen, bei dem sie einige Abenteuer erleben. Die stammbaumgeadelte Angora-Katze Duchesse und ihre drei Kinder bestehen mit Humor und verschiedenen gesungenen Liedern zuletzt alle Herausforderungen und gelangen mit Hilfe des Straßenkaters Thomas O'Malley, vollständig heißt er Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley.
Kann sich keiner merken, aber schöner Funfact.
Ja. Und den Gänsetouristinnen Amelia und Abigail wieder nach Paris zurück. Ja, und Thomas O'Malley und Duchesse verlieben sich.
Ja, was hat dir denn so gefallen an dem Film?
Wir hatten früher selber einen Kater, Tiger. Also Katzen habe ich geliebt, liebe ich immer noch. Obwohl ich Hunde jetzt ein bisschen mehr liebe, aber ja, war einfach auch so mit Katzen aufgewachsen und fand ich einfach super süß und die Geschichte ist unglaublich schön. Die drei Kinder, die Katzenkinder, sind auch sehr unterschiedlich. Also die Marie kommt nach ihrer Mama, die weiße Katze, dann Berlioz ist, glaube ich, der Freche und der Toulouse, ja, so der Coole. Ist auf jeden Fall total schön. Und es gibt natürlich ein Happy End, wie meistens bei Disney. Oder immer?
Gute Frage. Das müsste man nochmal genauer eruieren. Aber ich glaube, es gibt immer zumindest ein... Ja, ne? Komm, es gibt immer ein Happy End.
Wollen wir ja auch, wenn wir solche Filme sehen, ne? Ja, und das ist einfach schön. Also erstmal denkt man sich, nein, ne, so, sie werden ausgesetzt, entführt in so einem kleinen süßen Katzenkörbchen irgendwo unter der Brücke. Ich fand es irgendwie auch immer total gemütlich in diesem Körbchen. Ich habe mir vorgestellt, wie es da drin ist und draußen hat es geregnet. Das fand ich irgendwie, es sah so gemütlich aus, aber für die war das wahrscheinlich ganz furchtbar für die Katzen. Ja, ja, und dann lernen sie ja halt auch den O'Malley kennen, den Straßenkater, und der ist unglaublich charmant. Und nimmt sie dann so mit in das Pariser Stadtleben und dann zu seinen Kumpels und dann ist da irgendwie so eine Swing-Party. Swinger-Party.
Nee, das nicht. Das ist was anderes. Das ist zu Disneys Kinderfilm noch nicht vorgedrungen, dieses Thema. Das bleibt hoffentlich auch so.
Und wie sieht's bei dir aus?
Das ist auch eine Übereinstimmung zwischen uns beiden, dass ich ja auch ein Katzenmensch bin. Wir sind mit Katzen aufgewachsen. Da hatte ich sofort einen Zugang zu diesem Film gefunden. Und der ist mir wirklich so gut in Erinnerung geblieben, dass ich mir den halt in meiner frühen Jugend noch als DVD tatsächlich angeschafft habe, den Film. In einer Zeit, wo ich eigentlich schon Family Guy und so geguckt habe. Wir haben ja darüber gesprochen, was ich heutzutage so gucke. Da merkt man halt, wie sehr das sich bei mir eingebrannt hat, dieser Film, diese Erinnerung an den Film. Und es war ja übrigens 1970 der erste Film, an dem Walt selbst nicht mehr beteiligt war. Der ist ja 1966 gestorben.
Ja, genau.
Wobei er noch die Idee für den Film zumindest gegeben hat, aber an der Produktion selbst war er nicht mehr beteiligt. Regie hat übrigens Wolfgang Reitermann geführt. Das ist der Deutsche unter den Disney-Regisseuren. Der hat auch später beim Dschungelbuch Regie geführt. Genau, und du hast einiges schon von dem angesprochen, was ich bei dem Film sehr, sehr gern mag. Zum einen ist es wirklich unter den Disney-Filmen so ein bisschen der Feel-Good Film, würde ich sagen, weil er sehr wenig düstere Elemente im Vergleich zu anderen Disney-Filmen.
Stimmt.
Zwar haben, wie du gesagt hast, alle Disney-Filme ein Happy End, aber die meisten haben auch so düstere Episoden mittendrin, wo man sich als Kind auch fürchten kann. Aber Aristocats ist eigentlich von Minute 1 bis zur letzten Minute wirklich so ein Feel-Good-Movie. Kritiker würden es vielleicht seicht nennen, aber ich finde es gut, wie es ist. Natürlich widerfährt den Katzen was Böses, muss man sagen, aber es kommt halt immer sofort irgendwie eine Form von Hoffnung und Trost und es kommt nie ein großes Tief, in das die Katzen hineinschlittern würden. Vor allem keine Gewalt, die ihnen wirklich jetzt angetan wird. Und die Liebesgeschichte zwischen Thomas und Duchesse, das ist ja wirklich eine sehr schön aufgebaute und auch glaubhafte Liebesgeschichte, die wirkt nicht erzwungen und aufgesetzt und die hat sehr, sehr viel Charme und auch viele schöne Dialoge. Mhm. Die Musikeinlagen, du hast jetzt schon diese Swing-Jazz-Band angesprochen, also Aristocats hat mitunter die besten Musikeinlagen von allen Disney-Filmen überhaupt, finde ich. Ich finde es halt überhaupt nicht so altbacken und verstaubt, wie es in anderen Disney-Filmen teilweise daherkommt, die musikalischen Einlagen, sondern es ist wirklich erstaunlich eingängig, schwungvoll modern. Ja. Und da sind wirklich wahnsinnige Ohrwürmer dabei. Wenn man bedenkt, dass es von 1970 ist, sind es wirklich auch sehr moderne Songs, wo man auch irgendwie automatisch sich mitbewegt, wenn man sie hört. Und der Grund, warum der Film so wenig düster ist, liegt da auch im Bösewicht begründet. Der Butler Edgar, der wahrscheinlich vom Grund auf gar kein Bösewicht ist, aber sozusagen verbittert, letztendlich ein verbitterter Charakter aufgrund der Umstände, dass sein Erbe nicht bedacht wurde. Und letztendlich ist er aber eher ein Trottel als ein Bösewicht. Und eigentlich traut man ihm nichts zu, ne?
Und er kriegt ja auch immer ordentlich auf den Sack.
Genau, und das ist halt bei anderen Disney-Filmen ganz anders. Generell ist es kein besonders tiefer Charakter, kein besonders gut gezeichneter Charakter, aber finde ich halt nicht schlimm. Und diese Szene mit den Hunden, wirklich, das ist eine der witzigsten Action-Szenen in Disney, oder? Dieser Slapstick-Humor, und das ist wirklich, was man sonst nur so bei Tom and Jerry oder so sieht, wirklich, wie der da gejagt wird, wie der verscheucht wird und was da so für Kapriolen passieren in diesen paar Minuten, wo diese Szene...
ein Motorrad spielt da noch mit und...
Der fährt dann, glaube ich, auch einmal so eine Brücke hoch und dann wieder runter.
Genau, und eine Windmühle, ne?
Ja, genau. Und ja, die Katzen, die sind nicht nur unterschiedlich zueinander, sondern sie agieren halt auch wie Katzen und nicht wie Menschen in Tierkostüm. Katzen, die wälzen sich auch mal auf dem Boden herum, oder die Kleinen haben auch so einen Spieltrieb, wie man es bei Katzen sieht, so ein Bewegungsapparat, wie man ihn bei Katzen sieht. Und das fand ich halt auch sehr schön. Ansonsten das Setting, das französische Flair, wunderbar, schöne Aufnahmen von der Stadt, vom Land. Und um das zum Abschluss zu bringen, die Botschaft finde ich halt auch sehr schön. Ich habe da für mich so zwei Botschaften rausgesehen oder rausgelesen aus diesem Film. Zum einen, dass Liebe Klassenunterschiede überwindet, weil sie ist ja eine adlige Katze und er ist ein Straßenkater. Normalerweise würde man sagen, das geht so nicht. Nach dem damaligen Verständnis vielleicht auch, aber der Film zeigt, dass diese Unterschiede überwunden werden können durch Liebe. Auch transportiert der Film so eine Botschaft für Uneigennützigkeit, Zusammenhalt, auch mit anderen Gruppen, ganz generell gesprochen. Mäuse, Hunde, Katzen, Pferde, Gänse.
Ja, stimmt, die sind da alle, halten alle zusammen.
Die halten alle zusammen. Vieles gemeinsame Ziel, irgendwie diesen Menschen, diesen bösen Menschen eins auszuwischen. Hast du noch abschließende Worte oder wollen wir zu unserer Nummer 1 vorstoßen, die du auch wieder vorstellen kannst?
Ja, also man könnte jetzt vielleicht denken, dass es ein Hundefilm ist auf Platz 1. Tatsächlich bleib ich, wie du auch, Flo, bei den Katzen. Bei den Wildkatzen. König der Löwen ist auf Platz 1. Mein All-Time-Favorite-Film, den ich heute noch auf Videokassette habe, den habe ich beim Auszug mitgenommen mit 20 und den habe ich heute auch noch. Ja, die Handlung, die kennen wahrscheinlich die meisten. Kurz gesagt, es dreht sich um den Löwenjungen Simba und die beschwerliche Suche nach seinem Platz im Kreis des Lebens. Nach einem schweren Schicksalsschlag läuft er von zu Hause weg und wird im Dschungel mit seinen besten Freunden, die er dort kennenlernt, dem Erdmännchen Timon und dem Wildschwein Pumba, im Dschungel erwachsen. Doch seine Heimat braucht den Thronfolger, er ist ja schließlich der König der Löwen. Seine beste Freundin Nala aus Kindertagen sucht ihn auf und er kehrt mit ihr, Timon und Pumba, zurück nach Hause, wo mittlerweile sein böser Onkel Scar regiert. Auch wenn die meisten das Ende kennen, ich lasse es jetzt trotzdem mal offen. Ja, also gemessen an den Kinoeinnahmen ist es der bisher weltweit kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm.
Ja, was findest du an dem Film so besonders? Warum sticht er für dich hervor im Vergleich zu den anderen Disney-Filmen?
Ich würde auch sagen, ist ähnlich wie du bei Aristocats gesagt hast, dass die Tiere Tiere sind. Die sind ja schon Löwen, werden nicht so vermenschlicht. Also auch Nala und Simba, die spielen ja schon als Kinder und sie nagelt ihn ja fest auf dem Rücken und das macht sie als Erwachsene auch nochmal. Und es ist einfach unglaublich spannend zu sehen. Also erstmal gibt es eine sehr schockierende Szene. Und dann läuft er weg, das ist schon sehr bedrückend. Und dann ist es halt auch sehr bunt im Dschungel. Ne? Die beiden sind einfach lustig, Timon und Pumba, die sind ja wirklich witzig. Da wird er dann erwachsen und dann zwischendurch wird es aber auch tiefgründiger und die gucken sich die Sternbilder an und jeder hat da so seine eigene Auffassung. Ob das nur Glühwürmchen sind, die da irgendwie oben sind oder die Seelen verstorbener. Ja, und überhaupt die Botschaft von dem Film ist sehr schön. Ne? Also, dass er da so seinen Platz dann findet, obwohl ihm ja eine wichtige Person in jungen Jahren schon genommen wurde. Ja, also da die meisten die Geschichte kennen. Der Vater ist ja sehr früh, als er noch sehr klein war, gestorben durch eine üble List vom Onkel. Ja, das heißt, er wächst also quasi ohne Eltern auf.
Ja.
Im Dschungel und das ist dann nochmal...
Aber immer mit der Schuld sozusagen, weil das wird ihm ja eingeredet von Onkel Scar, dass er
verantwortlich ist. Ja, dass er schuld an dem Tod sei, genau. ja, es ist sowieso schwierig, irgendwie beim Erwachsenwerden sich so die Fragen des Lebens zu stellen und zu beantworten. Und er muss das auch noch ohne Eltern tun, kriegt das aber ganz gut hin und findet sich dann ja auch wieder gut zurück. Zurück am Felsen.
Ja, also König der Löwen, das ist ja wirklich wahrscheinlich der meistgenannte Film, wenn du Leute auf der Straße fragen würdest, was ihr liebster Disney-Film ist. Es ist einfach der Klassiker schlechthin, das Meisterwerk schlechthin. Und was für mich einfach den Film besonders macht, ist, dass es so ein unglaublicher Gefühlsmix ist zwischen man weint, man lacht, man fiebert mit. Selten muss die Hauptfigur so leiden wie Simba gerade zur Mitte des Filmes hin. Nicht nur, dass eben sein Vater stirbt, sondern dass er, wie gesagt, auch mit der Schuld dran beladen wird und jahrelang damit leben muss, dass es so ist. Ich meine, es ist ein riesiger Zeitsprung zwischen dem Moment, wo er sozusagen von seinem Reich flieht und dann Timon und Pumba kennenlernt. Ich meine, dann ist er schon erwachsen. Also müssen ja Jahre dazwischen gewesen sein, wo er immer damit gelebt hat, schuld zu sein. Also mit dieser Schuld sozusagen auf den Rücken, auf den Schultern weiterleben musste. Was gibt es da schon Schlimmeres? Und ich glaube, dass auch der Tod eines Elternteils, da hat sich Disney wirklich was getraut. Das haben sie vorher nur bei Bambi gemacht, aber bei Bambi sieht man das nicht. Da hört man nur den Schuss, wie die Mutter erschossen wird.
Mhm. Aber bei, Was auch schon sehr schlimm ist
und sehr traumatische Reaktion wahrscheinlich bei vielen kindlichen Zusehern auch ausgelöst hat. Aber bei König der Löwen werden wirklich alle dramatischen Einzelheiten, die zu diesem Tod von Mufasa geführt haben, gezeigt. Und das war verdammt mutig, aber es hat sich halt ausgezahlt. Und ich glaube, viele haben diese Szenen, in der Mufasa da an der Klippe hängt und Scar ihn runterschmeißt, mehr oder weniger mit den Worten "Lang lebe der König", haben das wahrscheinlich viele wirklich im Gedächtnis verinnerlicht und es hat sich da stark verankert.
Ja, das war episch.
Es sorgt einfach immer noch für Gänsehaut, selbst wenn man vielleicht nicht mehr in einem Alter ist, wo man so wahnsinnig viele Disney-Filme konsumiert. Und bei den Charakteren stimmt wirklich einfach alles. Also man hat einen herrlich schlagfertigen und vor allen Dingen sarkastischen Bösewicht. Also Scar ist ja auch teilweise sehr sarkastisch. Was für ein Kinderfilm meines Erachtens ziemlich ungewöhnlich ist. Die Liebesgeschichte ist richtig toll und sorgfältig aufgebaut. Timon und Pumba, sehr wichtige Charaktere. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, die haben ja ein eigenes Spin-off sogar bekommen, eine eigene Serie, weil sie halt so gut angekommen sind, weil sie sich so gut ergänzen. Und die sind halt auch als Charaktere unglaublich wichtig, weil die Geschichte ja droht, komplett deprimierend und frustrierend zu werden. Und dann kommt Timon und Pumba und heitern es wieder auf. Das hat der Film gebraucht an dieser Stelle, dass wieder ein bisschen Witz reinkommt, ein bisschen Hoffnung für Simba und aber auch für die Zuschauer. Und da haben wir den weißen Affen Rafiki, so ein durchgeknallter Schamane, der auch einfach zu diesem Spirit der dargestellten Welt so wahnsinnig gut passt. Und den naseweisen Vogel, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Der Papagei? Sasu.
Sasu, richtig. Sasu heißt der gute Vogel. Aber dann haben wir zum Beispiel, ich meine, ich kann immer so weitermachen. Also wir haben die Hyänen, die ja eigentlich auch Bösewichte sind. Aber es ist wahrscheinlich auch bei Disney einmalig oder zumindest sehr, sehr selten vorgekommen, dass Bösewichte gleichzeitig lustig sind. Weil das sind die Hyänen. Also nicht nur, weil die selber andauernd lachen, sondern weil
die auch... Ja, vor allen Dingen die eine, die so ein bisschen durchgeknallt ist.
Genau, da sind diese drei, ne? Zurückgebliebene Hyäne. Ed, genau, die einfach die Zunge mal rausstreckt und auch wirklich so...
Die Augen, das eine Auge in die eine Richtung, das andere so in die andere.
Grenzdebil aussieht, grenzdebil daherkommt und einfach immer das Gleiche hinterher plappert, was ihre beiden Kumpanen sozusagen von sich geben, ohne den Sinn dahinter zu verstehen.
Und ist die Chefin von dem Trio nicht eine Frau? Zumindest die Stimme ist weiblich, ne? So eine taffe...
Ich glaube, die deutsche Stimme ist sogar heller von Sinn, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube schon. Bin mir aber nicht, da würde ich jetzt meine Hand nicht fürs ins Feuer legen, aber das passt auch einfach sehr gut. Das sind Bösewichte, über die man gleichzeitig irgendwie lachen kann, weil sie so albern sind. Und dann hast du dieses Spannungsverhältnis zwischen Humor und Dramatik, wenn Simba da denen quasi in die Arme läuft, in deren Höhle ist es ja nicht, aber...
Auf dem Elefantenfriedhof.
Genau, auf dem Elefantenfriedhof, genau, das war das. Dass du auf der einen Seite irgendwie die Hyänen zum Todlachen findest, weil sie sich so albern anstellen, aber gleichzeitig halt auch an den Fingernägeln rumkaust, weil du denkst, wie kommt Simba da jetzt raus?
Mhm.
Das ist auch wieder so ein Gefühlscocktail, der da erzeugt wird. Und dann zum Soundtrack. Ich glaube, man kommt auch nicht drum herum, wenn man über König der Löwen redet, auch den Soundtrack zu erwähnen. Ich finde, Can You Feel the Love Tonight? Oder Kannst du diese Liebe spüren in Deutsch? Ist wahrscheinlich der beste Song ever, den Disney hervorgebracht hat, meiner Meinung nach. Allgemein ist das Soundtrack atemberaubend gut, weil es auch so ein bisschen afrikanische Folk-Elemente mit klassischer Filmkomposition stimmungsvoll verbindet. Und für mich weiterhin bis heute das Meisterstück von Hans Zimmer. Für mich unerreicht und wahrscheinlich hat das auch seinen Ruf als einer der größten Komponisten seiner Zeit mitbegründet. Und was zieht man aus den Filmen? Man kann von seiner Vergangenheit nicht flüchten. Man muss über seinen Schatten springen und sich der Vergangenheit auch stellen.
Ja, und einfach auch Verantwortung tragen.
Ne? Verantwortung übernehmen, auch für eine größere Gruppe. würde ich mal sagen, für die Familie, für das eigene Reich. Das fasst es ganz gut zusammen und es gibt ja auch sogar Fortsetzungen von König der Löwe. Es gab König der Löwe 2 und ich glaube auch 3. Den zweiten fand ich auch sehr gut, muss ich sagen, dafür, dass es eine Fortsetzung ist. Ich kann das aber nicht mehr rekonstruieren.
Nee, den habe ich auch nicht so oft gesehen wie den ersten, aber da ist eine Menge daraus entstanden. Ich hatte zwei Kuscheltiere, Simba und Nala. Und die hatten magnetische Nasen und wenn die sich dann zusammenkommen, haben sie sich so mit den Nasen geküsst.
Ja. Noch ein Fun Fact, weil ohne Fun Facts komme ich hier auch nicht aus. Viele wissen das, aber tatsächlich ist König der Löwen von einer Anime-Fernsehserie inspiriert worden. Von Kimba der Weiße Löwe heißt die Serie aus den 60ern. Dort ist sie erschaffen worden. Da geht es halt auch um einen Löwen, der ganz früh König wird, weil sein Vater gestorben ist. Und der hat zufälligerweise auch einen Pavian und einen Vogel, also einen Papagei an seiner Seite. Nur ist der Löwe, wie gesagt, wie der Titel schon sagt, ein weißer Löwe, aber sonst ist schon sehr, sehr viel daran angelehnt worden. Also da sieht man auch, dass Disney in der Hinsicht nicht so wahnsinnig kreativ war, aber sie haben natürlich eine ganz eigene Story trotzdem daraus gemacht mit ganz viel Herzblut, was man heutzutage von Disney nicht mehr so sieht. Was hast du eben gesagt?
Und dann so eine erfolgreiche.
Dann so eine erfolgreiche, ja, absolut, absolut.
Ja, das waren unsere Top 2.
Ich hätte noch viel mehr Filme nennen können, aber wir wollen ja den Rahmen immer nicht sprengen. Ne? Also wir wollen ja auch immer versuchen, das haben wir in jeder Ausgabe versucht, auch immer den kritischen Daumen in die Wunde zu legen eines jeden Themas. Und bei Disney gibt es auch sehr, sehr viele Angriffspunkte und darauf wollen wir jetzt eingehen. Zunächst einmal ist Disney mittlerweile ja auch gar nicht mehr auf diese Kinoschiene fixiert.
Klar, die müssen sich ja auch dem Zeitgeist anpassen.
Passen sich den Zeitgeist an und versuchen das seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren mittlerweile auch auf dem Streaming-Markt gegen die Giganten von Netflix und Prime. Und ich weiß, dass du zum Beispiel auch Disney Plus hast. Ich habe es nicht, muss ich an der Stelle sagen. Aber wie gut kann denn Disney Plus so, was die Auswahl angeht, auch Eigenproduktion vielleicht, wie gut kann Disney Plus in der Gesamtheit denn mit den anderen Streaming-Giganten mithalten?
Ja, also ich persönlich habe mir den nicht geholt, sondern mein Freund hat den mit in die Beziehung gebracht. Wir nutzen den gar nicht so oft, er noch mehr als ich. Also für meinen Geschmack kann er nicht so gut mithalten, weil einfach viele andere Serien und Filme, die mich interessieren, halt auf den anderen Streaming-Plattformen laufen, die Disney nicht hat. Wiederum ist es schön, Modern Family zum Beispiel, die Serie, die verschwindet, die ist runtergenommen worden oder ja, nicht mehr eingekauft worden von Netflix und kann man jetzt aber dann auf Disney gucken. Das ist natürlich ganz schön, aber dafür würde ich mir alleine den Account jetzt auch nicht holen.
Ja, so sehe ich das halt auch. Also ich meine, ich sehe mich da mit Amazon und Netflix ganz gut aufgestellt. Ich habe auch noch Wow. Ja, wenn ich, sage ich mal, einen Film sehen möchte, der exklusiv auf Disney läuft, dann habe ich da auch meine Mittel und Wege. Und vielleicht frage ich notfalls nochmal bei meiner Schwester nach. Die hat ja einen Disney Plus Account, die hat ja so gut wie jeden Streamingdienst, der jemals erfunden wurde, ob ich mich da durchschnorren kann. Das geht ja bei Disney Plus, glaube ich, immer noch. Bei Netflix geht das nicht mehr, das Account-Sharing. Das ist jetzt kostenpflichtig. Aber ich glaube, bei Disney Plus wollen sie das halt auch verbieten oder sozusagen kostenpflichtig machen, dass man so einen Account teilt, aber das haben sie noch nicht durchgezogen.
Weil das lohnt sich auch für die nicht, ne? Ich glaube, wenn du dir den teilst, zahlst im Jahr 10 Euro oder 8 Euro als Person, das ist ja nix.
Ist noch relativ günstig, ja. Aber ich will halt eigentlich auch mal wieder nur so einen Nostalgietrip machen, nochmal die ganzen Disney-Filme nochmal von vorne bis hinten gucken. Also ich muss mir das nochmal irgendwie in Betracht ziehen.
Wie beurteilst du die Entwicklung von Disney, dass sie zum Beispiel andere Franchises wie Star Wars und Marvel aufkaufen?
Also ich verstehe natürlich, warum sie das machen. Also sie wollen eine neue Zielgruppe erschließen oder wollten eine neue Zielgruppe erschließen. Das ist ja mittlerweile schon einige Jahre her, dass sie diese beiden Franchises gekauft haben. Hat denen auch einiges gekostet. Ich glaube, Marvel hat den 4 Milliarden, sie recht an Marvel hat den 4 Milliarden Euro gekostet. Muss man erstmal locker machen, das Geld. War ja auch finanziell lukrativ bis hierhin für Disney. Aber für mich hat das halt nichts mehr sowas mit Disney zu tun. Also mit dem, was ich mit der Marke in Verbindung bringe. Also es hat für mich nie wirklich gepasst, das Disney-Label auf Superhelden- oder Science-Fiction-Filme irgendwie draufgeklatscht zu sehen. Das passt für mich. Ich werde mich daran einfach nie gewöhnen und ich denke halt auch nie an Disney, wenn ich jetzt irgendwie einen Superhelden durch die Gegend fliegen sehe. Das ist für mich etwas, was nicht zusammenpasst. Aber es ist nur meine Meinung und Disney hat sich natürlich auch lange vorher schon breiter aufgestellt. Ich glaube, das Filmstudio Hollywood Pictures gehört auch zu Disney und die machen ja auch gar keine Kinderfilme. Machen auch Mystery-Filme und so. Also man muss ja auch schon verstehen, dass Disney einfach schon immer oder schon lange sehr viel mehr war als nur so ein Kinderfilmunternehmen. Aber trotzdem ist es ja das, womit man Disney in Verbindung bringt. Und was ja kritisch zu sehen ist, ist ja, dass Disney diese Franchises auch stark verändert. Bei Marvel haben sie halt damit angefangen, Spin-offs für jeden Charakter irgendwie zu erstellen. Also es gibt gefühlt zu jedem Film, nicht mal mehr zu den Superhelden, sondern auch für irgendwelche Randfiguren, da mittlerweile gefühlt einen eigenen Film. Und ich finde, Spin-offs sind halt nur unter ganz besonderen Umständen auch wirklich cool. Also zum Beispiel sowas wie Timon und Pumba, was ich jetzt schon zum dritten Mal erwähne. Das sind ja sehr. Ja,
das muss auch funktionieren, ne?
Ja, genau. Es sind ja auch sehr charismatische Charaktere. Genau. Die waren ja auch schon in den Filmen sehr beliebt. Die sind ja hervorgestochen, so.
Ja.
Was ich auch spannend fände, was es viel zu selten gibt, da fällt mir auch, glaube ich, nur ein Beispiel ein, ist ein Film über einen Bösewicht. Also wo nochmal sozusagen ein Bösewicht beleuchtet wird. Warum ist er so geworden, wie er geworden ist? Dass man komplett...
Ach, von den Klassikern jetzt?
Ja, genau. Dass man komplett, oder
auf den neueren Zeichentrickfilmen?
Genau, diese Bösewichte, die würden halt eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte geben. Das würde ein ganz anderer Film werden. Im gleichen Kosmos, aber ein anderer Film. Aber sonst kann ich mit Spin-Offs nichts anfangen. Und das macht Disney extrem bei Marvel mit diesen Spin-Offs. Und bei Star Wars haben sie es mit Spin-Offs kaum probiert. Wenig, aber da gibt's halt andere Kritikpunkte. Ich habe mich mit ein paar Menschen unterhalten, die sich als Star Wars Fans bezeichnen, sag ich mal, und die haben halt auch mir ein paar Sachen genannt, zum Beispiel bei The Last Jedi. Also da wird's wohl mit den Witzen ab und zu übertrieben. Also da sind dann irgendwie Witze an unpassenden Stellen, die irgendwie die Spannung einer Szene stören und es ins Lächerliche ziehen. Und viele waren ja auch von The Rise of Skywalker enttäuscht, also den 9. Star Wars Film, glaube ich. Da war die Kritik halt, dass es immer gleiche Rezept, es wird irgendwie um den kleinsten gemeinsamen Nenner gebuhlt, es wird wenig Risiko gegangen, das Ende ist total voraussehbar und das Ende ist einfach nur darauf bedacht, alle zufriedenzustellen, aber dabei bewirkt es eigentlich komplett das Gegenteil. Und das ist halt so ein Punkt, das sind so ein paar Sachen, sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars, wo Disney einfach grundlegende Dinge verändert hat und viele dieser Veränderungen wurden auch nicht unbedingt positiv aufgefasst von den Fans dieser jeweiligen Franchises.
Dieser Punkt knüpft an meine nächste Frage an. Und zwar, Disney scheint ja gerade die Marvel-Mythologie wie eine Zitrone auszuquetschen. Mit immer neuen Filmen und Serien, wie du ja schon gesagt hast, die kommen, wird das langsam nicht zu viel? Und hast du das Gefühl, Disney versucht mit einfachen Mitteln viel Geld herauszupressen?
Ja, also die Filme werden halt immer austauschbarer. Ich meine, stell dir mal vor, du hast absolut nichts am Hut mit Marvel und willst aber irgendwann in diesem Universum einsteigen. Du willst es irgendwie verstehen, du willst dich dafür begeistern. Dann musst du ja heutzutage dich durch 5 bis 6, ich glaube 6 Phasen gibt es mittlerweile und 33, 34 Filme innerhalb dieser Phasen. Das ist ja eine komplette Überforderung erstmal. Du musst ja irgendwie alle diese Filme auch gesehen haben, chronologisch gesehen haben, um dann die neuen Filme auch verstehen zu können, weil die auch darauf aufbauen. Die setzen ja auch Wissen voraus mittlerweile, die neuen Marvel-Filme. Natürlich kannst du die Marvel-Filme, die jetzt rauskommen, die neueren, kannst du halt auch genießen, wenn du vorher keine gesehen hast, aber die ganzen kleinen Zusammenhänge, die ganzen kleinen Dynamiken zwischen Charakteren, das ganze Hintergrundwissen, das fehlt dir halt dann, wenn du nicht Filme gesehen hast, die in der Chronologie davor spielen. Und das wird immer unübersichtlicher und immer unzugänglicher und ich glaube, die verpokern sich irgendwann langfristig damit, weil der Kreis der Leute, der sich das antun möchte, wirklich alle Filme vom ersten bis zum letzten, angefangen von Captain America bis jetzt irgendwie die neueren Filme, sich wirklich anzuschauen.
Ja, würde mich auch abschrecken. Also ich habe ein paar gesehen, aber ich muss jetzt auch nicht alle gucken.
Ja.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Und irgendwann werden die Marvel-Hardcore-Fans vielleicht aussterben und dann wird der Kreis der neuen Fans immer kleiner, weil sie einfach viel zu viel gucken müssen und sich viel zu sehr da reinarbeiten müssen in diesen ganzen Kosmos. Und auch viele Leute, die sagen, ich liebe es, einen guten Abschluss zu bekommen von der Serie, anstatt dass es Gefahr läuft, dass die ganze Magie zerstört wird, weil es handlungstechnisch immer mehr den Bach runtergeht oder die Charaktere immer schlechter gezeichnet sind. Es gibt ja den Spruch, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. So kann man das natürlich eigentlich auch ummünzen auf so Produkte oder Franchises wie Marvel. Und letztendlich gilt für Marvel, für die Filme, meiner Meinung nach, Style over Substance. Tolle Effekte, dünne Handlung und es ist immer dieselbe Formel.
Ja, und hat Marvel nicht auch noch ein paar Comics in petto, die noch gar nicht verfilmt sind?
Das kommt noch dazu, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge.
Ja, meine ich nämlich auch. Also
wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Ne?
Es wird noch einiges zu produzieren geben.
Definitiv. Also es wird dir nicht langweilig. Es ist halt die Frage, ob die Zuseher nicht irgendwann gelangweilt werden. Aber das wird die Zeit zeigen. Und generell hat Disney auch gerade seit diesem Jahr stark mit Problemen zu kämpfen. Die Anzahl der Abonnenten bei Disney Plus ist rückläufig. Und aus Kostengründen wurden auch viele Formate aus dem Angebot entfernt.
Was total blöd ist, weil dann hat man ja noch weniger Anreiz, Disney zu schauen. Also ich würde jetzt gerade für gewisse Sachen die Streaming-Plattform anmachen.
Ich weiß nicht, welche strategischen Überlegungen dahinter stecken, aber auch im Kinogeschäft musste der Konzern ja herbe Verlust hinnehmen. Also so Filme wie Ariel hat, glaube ich, 150 Millionen Verlust gemacht. Oder Indiana Jones und das Rad des Schicksals, Elemental oder Geistervilla, das waren allesamt finanzielle Misserfolge. Und ich glaube, nur Guardians of the Galaxy, der neueste Teil, das ist der einzige Disney-Film, der dieses Jahr gut funktioniert hat in den Kinokassen. Hast du ein paar dieser Filme gesehen? Und wenn ja, kannst du erklären, warum die gefloppt sind?
Nicht so richtig. Zu Ariel, da könnte ich mir vorstellen, warum es gefloppt ist. Da sage ich aber später noch was zu.
Geguckt habe ich die Filme an sich auch nicht, aber zu Ariel habe ich ein bisschen was zu sagen. Ich habe den zwar auch nicht geguckt, aber ich habe sehr, sehr viele Kritiken dazu gesehen, sehr viele Videos dazu gesehen und habe mir ein bisschen Informationen angehäuft zu dem Thema. Also zum einen ist ja immer dieses übergeordnete Thema, der übergeordnete Kritikpunkt, dass die Protagonistin schwarz ist. Da will ich jetzt gar nicht so stark drauf rumreiten. Also man kann es absolut kritisieren, aber ich will das nicht so hochhängen. Es gibt aber andere Dinge, die so ein bisschen gestört haben an dem Film. Zum einen wurden sehr, sehr viele neue Songs auch eingebaut, die nicht den Charme erreichen der alten Songs. Generell haben viele auch gesagt, es sind zu viele Songs. Ich meine, die Gesamthandlung von dem Film ist, glaube ich, doppelt so lang. Also die Laufzeit ist doppelt so lang wie der Originalfilm. Und das hat ganz, ganz viel mit den vielen neuen Songs zu tun, die eingebaut wurden. Aber auch, dass viele Szenen auch einfach langatmiger geworden sind. Die Geschichte hat den gleichen Umfang wie die Zeichentrickfilmgeschichte, aber es ist halt einfach mal doppelt so lang vom Umfang. Da fragt man sich, ja, muss das sein? Was auch interessant ist und was ich für einen wichtigen Punkt erachte, ist halt, dass die Botschaft, die übertragen wird bei Ariel im Zeichentrickfilm, abhandengekommen ist durch die Veränderung, die der Film vorgenommen hat. Denn in der Neuverfilmung ist es so, dass Ariel nicht mehr von dem Prinzen Eric gerettet wird, sondern andersrum. Also eine Frau darf ja heutzutage nicht mehr gerettet werden, das wäre ja misogyn. deswegen ist es so, dass Ariel offensichtlich den Prinzen an zwei Stellen rettet. Der Prinz hat gar nichts mehr mit den Originalprinzen zu tun. Er ist jetzt nicht mehr tapfer oder so, er ist ein kompletter Versager eigentlich mehr oder weniger. Mal überspitzt formuliert. Und im Original ist es aber so, dass es eine wichtige Funktion hat, dass Eric Ariel rettet, denn es geht im Original ja sehr stark um den Abbau von Vorurteilen. Denn Triton, der Vater von Ariel, der ist ja Menschenfeind. Also der hat ja Vorurteile, Ressentiments gegen Menschen.
Die Zweibeine.
Genau, er sagt, die Menschen haben nur Böses im Sinne, die führen Böses im Schilde, vertrau dir nicht. Deswegen soll Ariel bloß nicht bei den Menschen leben. Aber Eric, dadurch, dass er Ariel rettet, beweist ja, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Er beweist das Gute im Menschen. Und damit bringt er Triton ja erst zum Umdenken. Und darum gibt er erst seinen Segen zu der Hochzeit von Ariel und von Eric. Und diese Botschaft geht natürlich komplett verloren, wenn man jetzt einmal diese Rollenverteilung umschmeißt und jetzt sagt, Ariel rettet jetzt alle und Eric ist einfach nur Beiwerk sozusagen. Ne? Du hast ja auch ein paar Gedanken gemacht zu Ariel, stimmt's?
Ja, genau. Also, dass in der Realverfilmung Ariel ihn rettet, also den Prinzen, das wirkt für mich und auch viele andere vielleicht auch so gewollt. Dass sie schwarz ist, das wirkt halt auch so gewollt divers. So, wir leben jetzt in einer Zeit, wo das auch sein muss. Und da denke ich, in einem Film, der einfach schon viele Jahre alt ist, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr ist
1989.
89, mein Geburtsjahr, ne? Genau. Also, da
übrigens
hätte
94, König der Löwen, mein Geburtsjahr.
Ah ja, okay. finde ich das ein bisschen schwierig, weil mit Ariel, der Meerjungfrau, verbinden die meisten und gerade unsere Generation, die damit aufgewachsen ist, eine rothaarige Meerjungfrau mit blasser Haut. Da sind aber auch Leute mit dunklen, ich weiß nicht, Alana und keine Ahnung, Ariana und ihre Schwestern und Freundinnen, Cousinen. Da sind auch welche bei, die dunklere Haare haben und eine dunklere Haut. Sie ist aber einfach rothaarig und blass. Und das finde ich einfach unglücklich. Also ich finde gar nicht, dass so die Änderung an sich nicht schlimm. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück, dass Realverfilmung auch Sachen dürfen, die halt Zeichentrick nicht gemacht hat. Also so ein paar Sachen abzuändern finde ich gar nicht schlimm, aber in dem Fall wirkt es halt wieder so unglücklich gewollt. Und auch, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also grundsätzlich haben wir ja überhaupt nichts gegen schwarze Schauspieler. Überhaupt nicht. Aber die Geschichte ist halt einfach, ja. Viele, glaube ich, können sich mit der neuen Meerjungfrau nicht so richtig identifizieren, weil man trotzdem auch als Kind heutzutage schon den alten Film, den Zeichentrick irgendwie gesehen hat oder die Serie, die habe ich auch rauf und runter geguckt und die, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was Kinder heutzutage gucken, aber ich glaube, das ist denen auch ein Begriff.
Und Paw Patrol. Paw Patrol gucken die Kinder, diese.
Ja, das auch, das habe ich auch mitbekommen, ohne Kinder zu haben oder. Was auch ein bisschen komisch ist, der Vater von Ariel ist doch aber weiterhin auch immer in der Realverfilmung weiß. Also nicht, dass das unmöglich ist.
Javier Bardem, ja.
Aber das finde ich dann auch einfach wieder verwirrend. Ich meine, man soll sich über die Hautfarbe gar nicht so viel Gedanken machen, aber in dem Film bleibt es ja irgendwie nicht aus, weil da so ein Mix stattfindet, der ja auch nicht so sein kann. Nee, also gerne eine neue Wasserfigur schaffen, eine neue Heldin, Disney-Heldin, die dunkel ist, gibt's ja auch in den neuen Filmen, aber das ist ja auch unsere gängige Meinung, dass man bei der alten Geschichte halt, wie gesagt, bleiben soll.
Ich glaube, dass Triton, der hat ja mehrere Töchter und die haben, glaube ich, alle verschiedenen Genres, also es macht noch nicht mal Sinn. Also,
stimmt.
Aber der muss sich da eigentlich...
Das ist auch schon im Zeichentrickfilm dann nicht ganz logisch.
Ja, gut.
Vielleicht sollte da mal ein Spin-off kommen.
Gehabt.
Triton, der Triebtäter. Der hat sich's gut gehen
ich
lassen.
Ich hab nichts gesagt.
Ein wildes Liebesleben gehabt mit verschiedenen Frauen.
Ja.
Aber die gibt's alle nicht mehr.
Absolut.
Gut, das ist jetzt eine andere Sache. Aber trotzdem, Ariel steht einfach für eine rothaarige, blasse Frau mit Flossen.
Absolut, so sehe ich das halt auch.
Ja, was hältst du denn grundsätzlich von Realverfilmungen? Es gibt ja Unterschiede zwischen Zeichentrickfilmen und Realverfilmungen. Ist das unnötig oder siehst du das eher als Bereicherung?
Ich finde, es ist grundsätzlich eigentlich kein Mensch braucht. Also vor allen Dingen nicht diese modernen Abwandlung, die dann irgendwie klassischen Geschichten so modernen, politisch korrekten Anstrich verpassen, der aber so gar nicht passt. Also wenn man das Gefühl hat, die wollen dann belehren oder die wollen die Charaktere zu sehr ändern. Ich meine, die meisten alten Disney-Filme waren ja aus guten Gründen erfolgreich und so wie sie waren und müssen halt nicht abgeändert werden, weil sie eben auch so allgemein gültige, generationenübergreifende Botschaften vermitteln. Und jetzt habe ich aber ein Aber in der ganzen Sache. Aber ich hatte mir zum Beispiel die Realverfilmung von König der Löwen angesehen, vor allen Dingen aus Neugier, als Experiment, um zu sehen, wie der Film so ein bisschen mit diesen CGI-Tieren funktioniert, ob es halt genauso funktioniert wie der Trickfilm mit den Dialogen und so, die ja eigentlich nicht verändert wurden. Und ich muss sagen, ich fand Simba tatsächlich knuffiger als im Trickfilm, auch wenn viele gesagt haben, dass die Emotionen nicht so rüberkommen, wenn die Tiere nicht so menschliche Gesichtszüge haben und sowas. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich schaue mir halt gerne echte oder echten Tieren nachempfundene Wesen an. Also ich kann einen Film nicht hassen, in dem echt aussehende Tiere eine Hauptrolle spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, Disney wollte mit dem Film auch so ein bisschen technisch, ihre technischen Muskeln spielen lassen, ein bisschen zeigen, was geht. Optisch ist es ja auch brillant geworden. Und einmal so als Experiment war es für mich auch absolut okay.
Hast
du noch nicht gesehen?
Sorry, ich wollte dich nicht ins Wort fallen.
Wie gesagt, musst du nicht unbedingt sehen. Es ist interessant, sich sowas mal anzuschauen. Optisch ist es halt, wie gesagt, brillant. Aber ich hätte es halt nicht unbedingt gebraucht. Und in 20 Jahren werden die Leute halt trotzdem über den Trickfilm sprechen.
Das denke ich auch.
Sich an den Trickfilm erinnern und nicht an den Realverfilm.
Oder an das Musical.
Genau.
Das ist wirklich weltweit sehr beliebt.
Ja, und grundsätzlich, der Grundgedanke von Realverfilmung missfällt mir einfach. Und jetzt habe ich gehört zum Beispiel, dass die jetzt nächstes Jahr, glaube ich, noch ein Spin-off von König der Löwen rausbringen wollen zu Mufasa, also Prequel, wie man heutzutage sagt, eine Vorgeschichte vom König der Löwen, die Mufasa sozusagen König wurde. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Sage ich mir halt auch wieder so ein Spin-off, das ich nicht brauche. Also ein Spin-off zu Scar hätte ich sehr gerne gesehen. Wie Scar zu Scar geworden ist. Vielleicht wird das auch thematisiert in dem Mufasa-Film, dann wäre es nochmal ein Grund, sich das anzuschauen, aber ja, an und für sich auch wieder sowas, was ich nicht unbedingt gebraucht hätte.
Nee, brauchen tut man das nicht. Ja, wenn die Filme an sich oder alleine auch für sich funktionieren, dann finde ich das gut. Dann sind es halt einfach schöne Filme, aber es hätte jetzt nicht gemusst. Es ist jetzt nicht so, dass man den Hauptfilm guckt und sich denkt, meine Güte, da hätte ich gern mal über die Person einen eigenen Film.
Was hast du denn so für Realverfilmungen gesehen oder hast du überhaupt welche gesehen? Es gab ja jetzt eine ganze Menge.
Erstmal grundsätzlich finde ich Realverfilmung gar nicht schlecht, weil die meiner Meinung nach auch ein bisschen anders sein dürfen. Aber da kommt es auch wieder drauf an, ob es gut gemacht ist und nicht so gewollt ist. Zum Beispiel habe ich Schneewittchen wurde ja auch schon zweimal oder dreimal real verfilmt.
Kommt jetzt noch was auf uns zu, aber komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
Snow White and the Huntsman habe ich ganz gut in Erinnerung. Ich fand auch den mit Julia Roberts, also die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Da kann man ja auch viel machen, ne, draus. Also eine der vielen Kritiken bei Ariel zum Beispiel war, dass er weniger familienfreundlich sein soll, also nichts für schwache Nerven. Diese verspielte Leichtigkeit, die der Zeichentrickfilm hat, die hat in dem Spielfilm wohl komplett gefehlt. Wie gesagt, ich habe ihn nicht selbst gesehen, aber das sind so einige Anmerkungen dazu gewesen. Und das finde ich eigentlich an sich gar nicht schlimm. Also ich habe gelesen, da hat eine gesagt, dass sie Ursula so gruselig fand. Kann ich mir auch vorstellen, wenn es richtig gut gemacht ist, und das ist ja technisch möglich heutzutage, dass das erstmal gruseliger ist als gezeichnet.
Ja.
Und dass die auch eine durchaus ja ernstzunehmende Bösewichtin ist, diese Ursula, und sich da einreihen kann mit Cruella de Vil und keine Ahnung wem noch. Finde ich nicht schlimm. Also mal, auch für die Erwachsenen, das muss dann ja auch kein Kinderfilm sein. Allerdings ist Ariel ab 6, der Spielfilm. Hat irgendwie eine Begründung, dass es nur wenige Szenen sind, die ein bisschen aufregender sind und spannender. Ja, weiß ich nicht, ob das nötig wäre. Man könnte dann einfach auch eine Version ab 12 machen und die so ein bisschen abwandeln. Ich würde ihn dann vielleicht nicht unbedingt Ariel die Meerjungfrau nennen. Also, dass man Aspekte aus dem Film aufgreift und daraus dann meinetwegen auch eine etwas erwachsenere Version macht, finde ich total cool, weil man hat ja auch so Bilder im Kopf und da schaut ja auch noch mal als Erwachsener Zeichentrickfilme, vielleicht einfach, weil man Lust drauf hat, ein Fan ist oder mit Kindern auch und könnte sich durchaus da auch irgendwie ja etwas für die eigene Altersgruppe vorstellen. Das finde ich also gar nicht schlecht. Kommt halt immer echt drauf an, wie es gemacht ist. Und bei Ariel ist das irgendwie echt schief gegangen. Vor allen Dingen, es sollte ja ein Kinderfilm sein. Sonst wäre ja auch nicht ab 6. Also es war ja geplant. Und ja, das ist nicht so geglückt.
Das ist ein interessanter Punkt. Also das muss ich dir auch zugestehen. Da hast du eigentlich recht. Das hast du jetzt nicht gesagt, aber es ist ja so, dass viele Märchen ja auch von ihrem Ursprungwesen her noch viel brutaler sind als das, was zum Beispiel die Gebrüder Grimm draus gemacht haben, was dann Disney draus gemacht hat.
Genau. Also Disney hat die, ich will dich gar nicht unterbrechen, ja, aber hat die ja so kinder- und familienfreundlich gemacht, auch dass immer ein Happy End war. Und da, finde ich, kann man auch ruhig mal eine zweite Version draus machen.
Ja, natürlich haben viele Filme eben auch einen viel brutaleren Ursprung als das, was Disney daraus gemacht hat. Also das ist auch so zum Beispiel Pinocchio. Also ich habe damals das Märchenbuch, also in meinem Elternhaus hatten wir das Märchenbuch von Pinocchio, also mit der kompletten Geschichte. Das ist ja in den Disney-Filmen von 1940 ganz stark gestraft. Also es sind ja nur einige der Malheure, die Pinocchio da passieren, oder Katastrophen, die Pinocchio widerfahren, sind ja im Buch noch viel ausführlicher. Also da gibt es auch viel, viel mehr Episoden in seinem Leben. Und das ist so ein Beispiel davon, dass es halt extrem, der Unterschied manchmal extrem ist zwischen dem, wie die Märchen in ihrer Ursprungsform sind und das, was Disney daraus gemacht hat. Das nur an der Stelle.
Ja, im nächsten Jahr ist eine weitere Realverfilmung geplant. Die Protagonistin ist aber gar nicht so schneeweiß, wie man sich zunächst denkt, sondern lateinamerikanischen Ursprungs. Und die Zwerge sind keine Zwerge mehr, sondern haben Normalgröße, die als fantastische Wesen bezeichnet werden. Was denkst du darüber?
Genau, dazu muss man sagen, es sind ja schon einige Bilder vom Dreh aufgetaucht. Die sollten eigentlich gar nicht geleakt werden oder gar nicht veröffentlicht werden, aber sind dann irgendwie trotzdem an die Öffentlichkeit gelangt, wo man eben diese Zwerge in Anführungszeichen gesehen hat. Also das sind eine ganz normale Typen. Also der eine trägt einen Hoodie, da frage ich mich, was soll daran jetzt magisch sein? Genau, aber erstmal, wie du schon sagst, das Märchen heißt ja Schneewittchen, weil ihre Haut weiß ist, also ihr Gimmick, ihr primäres Erkennungsmerkmal, weiß wie Schnee. Und die Bedeutung geht natürlich schon verloren, wenn es dann irgendwie...
Haare, schwarz wie Ebenholz?
Schwarz wie Ebenholz und weiß wie Schnee. Genau, aber die Bedeutung geht halt erstmal schon verloren, wenn es dann von einer lateinamerikanischen Schauspielerin besetzt wird. Und mit den Zwergen wäre es ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, kleinwüchsige Schauspieler eine Rolle zu verschaffen. Weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach für einen Schauspieler, der kleinwüchsig ist, immer eine Rolle zu bekommen in einem Film oder einer Serie. Und da wundert es mich umso mehr, dass Peter Dinklage, also bekannt aus Game of Thrones, genau das kritisiert hat. Also er hat gesagt, es wäre rückständig, wenn man als Kleinwüchsige für Rollen als Zwerge besetzen würde. Das wäre erniedrigend oder so. Aber denke ich mir halt...
Ja, wollte ich gerade sagen, das war bestimmt der Grund, warum man es nicht machen will, sondern die sollen auch einfach ganz normal mit unter die Normalgroßen gemischt werden.
Ja, ne? Pass auf. Durch welche Rolle ist denn Peter Dinklage berühmt geworden? Das ist doch die Rolle gewesen bei Game of Thrones, wo er eben Tyrion Lannister gespielt hat. Und das war eine Rolle, die schon von der Buchvorlage aus als Zwergenrolle konzipiert wurde. Deswegen wundere ich mich dann schon, dass er das dann kritisiert, weil er selber hat es zur Berühmtheit gebracht durch eine Rolle, die für einen Kleinwüchsige geschrieben wurde. So. Aber der Punkt bei dem neuen Snow White Film ist ja, dass auch die Botschaft sich wieder ändern wird. Das habe ich ja eben bei Ariel schon kritisiert. Es geht dann eben in dem Film nicht mehr um die wahre Liebe, sondern es geht darum, dass die Protagonistin eine Anführerin sein kann und dass sie daran bestärkt wird und dass sie alles schaffen kann, was sie will. Und es geht aber eigentlich gar nicht mehr um Liebe. Und das kann man ja okay finden, das ist ja okay. Aber dann denke ich mir halt, wenn die Geschichte sich so weit vom Original entfernt, dann sollte die vielleicht auch einfach ganz anders vermarktet werden. Und ich habe jetzt auch gehört, der Sohn von dem Regisseur von dem Schneewittchen-Trickfilm, also er muss auch schon uralt sein, der hat auf jeden Fall gesagt, dass Disney, also Walt Disney und auch sein Vater hätten das auf jeden Fall nicht befürwortet, dass es jetzt so eine Neuverfilmung davon gibt. Also er hat auch regelrecht Angst davor, was mit dem Film gemacht wird.
Und aber es gibt ja schon weitere Verfilmungen.
Genau, weil der hat auch explizit bei dem Film Angst, was daraus gemacht wird, weil es eine Beleidigung des klassischen Filmes sei. Gibt es für dich denn so einen Disney-Film, wo du sagst, den würdest du gerne nochmal als Realverfilmung oder als moderne Interpretation sehen und den es so noch nicht gab als Realverfilmung?
Was ich mir so gar nicht vorstellen kann, ist die Eiskönigin.
Ah, Frozen.
Mit dem Schneemann, da stelle ich mir im ersten Nachdenken irgendwie albern vor in meinem Kopf. Ja, was ich mir aber gut vorstellen könnte, du hast schon gesagt, dass du ihn nicht kennst, ich finde den klasse und der Film heißt Raya und der letzte Drache. Das könnte ich mir toll vorstellen. Der Film Raya und der letzte Drache ist von 2021.
Ah, also noch ganz frisch. Deswegen genau. Kenne ich ihn wahrscheinlich nicht.
Also ich lese mal kurz eine Zusammenfassung vor. Vor langer Zeit haben sich die Drachen in der Welt von Humandra, so heißt die Welt da, selbst geopfert, um die Menschheit vor unheimlichen Monstern, bekannt als die Druun, zu retten. Nun, 500 Jahre später, kehren diese Monster zurück und es liegt an der Kriegerin Raya, den letzten Drachen zu finden, um die Druun aufzuhalten. Auf ihrer Reise lernt sie jedoch, dass es mehr als einen Drachen benötigt, um das Schicksal zu beeinflussen und wieder Frieden nach Humandra zu bringen. Genau, und der Drache, den sie da trifft, befreit, ist sehr tollpatschig und vorlaut und frech, aber auch super sympathisch. Und ich meine, ohne jetzt so viel zu spoilern, die anderen, ihre Geschwister, die sind nämlich damals versteinert worden oder auf jeden Fall eingefroren, die kommen natürlich am Ende alle wieder. Auf jeden Fall, dieser Drache hat ein sehr niedriges Selbstbewusstsein auch und das ist auch irgendwie eine schöne Botschaft. Die traut sich selber gar nicht so viel zu und die Kriegerin, schon als Kind sehr tough gewesen, zeigt dir dann einfach mal, was sie alles bewirken kann und wie wichtig sie auch ist. Ja. Und das zusammen mit ihren Geschwistern können die viel bewirken. Und es gibt halt so verschiedene Lager und ich kann mir das super gut vorstellen als Spielfilm.
Ja, also ich hatte als Antwort auf die Frage tatsächlich Aristocats vorbereitet. Dann habe ich aber in meiner Recherche rausgefunden, dass der schon längst angekündigt ist als Realverfilmung, soll 2025 in die Kinos kommen. Und damit sind dann eigentlich auch schon fast alle der älteren Meisterwerke real verfilmt worden, wenn Aristocats als eher unbekannter Film dann auch noch real ins Kino kommt. Ich fände Aristocats süß aus den Gründen, die ich schon genannt habe im Kontext von König der Löwen. Real sprechende Katzen, das wäre einfach toll, das wäre süß. So wie ich Disney kennen würde, Duchesse wahrscheinlich dann schwarzes Fell bekommen. Aber gut, das wäre dann auch so. Und wäre halt gespannt, wie sie Edgar besetzen würden. Und ich sag mal so, Paris zur Jahrhundertwende ist halt geiles Setting. Das habe ich ja schon in Bezug auf den Trickfilm gesagt. Es würde sich auch gar nicht so düster anfühlen. Der ganze Film wäre wahrscheinlich wirklich eher wie ein Kinderfilm, so ein bisschen wie die Garfield-Filme oder so. Vor allen Dingen auch mit dem Zusammenhalt verschiedener Katzen und verschiedener Tiere, die sich gegen diesen Menschen auflehnen. Das hast du ja bei Garfield zum Beispiel auch. Und ich weiß ja, ob du damals Garfield gesehen hast, die Verfilmung.
Ja.
Da gab es ja auch dieser Bösewicht Chapman oder wie der heißt. Der Schauspieler könnte ich mir irgendwie auch gut als Butler vorstellen. Er hat irgendwie so ein Butlerartiges Aussehen. Steven Tobolowsky heißt er. Wäre dann halt wahrscheinlich so wie Garfield, nur ohne Liebesgeschichte und mit weniger flotten Sprüchen, dafür mit mehr Action. Und mit zwei coolen Hunden, weil gerade diese Action-Szene mit den Hunden, da bin ich wirklich gespannt, wie die das umsetzen. Mhm. Wenn sie das denn überhaupt so umsetzen. Du hast ja zwei Möglichkeiten, wie du Realverfilmung machen kannst. Du kannst dich wirklich strikt an den ganzen Szenenablauf halten, wie sie das bei König der Löwen gemacht haben zum Beispiel. Oder du kannst es halt auch wirklich so ein bisschen umdeuten. Bei Umdeuten habe ich ja, wie gesagt, meine Probleme, wenn das zu stark irgendwie ist.
Frei interpretieren, ja.
Wenn es zu stark frei interpretiert ist. So ein bisschen frei interpretieren, damit bin ich fein, aber ganz generell brauche ich ja solche Filme nicht, habe ich ja gesagt. Genau, das wäre jetzt mein Senf zu dem Thema. Wie sieht denn so dein perfektes Disney aus? Also wieder mehr originelle Geschichten, ohne dir das jetzt in den Mund legen zu wollen, wieder mehr klassische Zeichentrickfilme oder ist die Zeit vielleicht einfach vorbei? Wie stellst du dir das perfekte Disney der Zukunft vor?
Ja, also in erster Linie bedeutet Disney für mich schon, ja, klassische Zeichentrickfilme und die gibt's ja auch noch. Also die funktionieren ja, ja. Jetzt so, wie ich auch schon gesagt habe, die Eiskönigin, da gibt's ja auch einen zweiten Teil, glaube ich, schon von.
Ja.
Und also da habe ich auch bei meinen Freundinnen mit Kindern mitbekommen, wie die darauf abgegangen sind. Anna und Elsa, ich glaube, so heißt auch jedes zweite Meerschweinchenpaar.
Ja, das ist auch so eine Merchandise-Maschine geworden.
Total. Ja, also ja. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Und Olaf.
Und es ist so eine Geschwistergeschichte. Und das ist ja auch etwas, was zu kurz gekommen ist. So dieser Zusammenhalt innerhalb der Familie und nicht nur irgendwie Liebe und Liebe. Hier, Liebe
zwei
da.
Zwei Frauen, zwei Mädchen.
Ja,
ja, und dann gibt es noch Vaiana. Das ist, ich habe den gesehen. Das ist was Hawaiianisches.
Ja, samoanisch oder sowas.
Irgendwie also ich kann die Geschichte gerade nicht mehr wiedergeben, mir fällt sie nicht mehr ein.
Südpazifik.
War auf jeden Fall total schön. Mhm. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Raya und der letzte Drache, unglaublich schöner Film. Also das kann Disney weiterhin. Das können sie und ich habe auch nichts dagegen. Wie gesagt, wenn Realverfilmungen aus dem einen oder anderen werden, da kommt es halt echt drauf an, wie sie dann umgesetzt werden.
Ja, also ich würde da sowieso generell zustimmen. Ich wünsche mir Disney so, dass es einfach mehr neue originale Stoffe gibt. Also das hat Disney ja auch bewiesen. Du hast ja Vaiana erwähnt. Das ist ja ein gutes Beispiel. Es gab auch, ist mittlerweile auch schon auf jeden Fall über 10 Jahre her, Küss den Frosch. Auch mit einer schwarzen Protagonistin, einer schwarzen Heldin. Fand ich auch ein sehr schöner Film. Also die können es ja immer noch. Wenn Disney sich Mühe gibt, wenn die immer ihre kreativen Köpfe zusammenstecken, dann kommt auch immer noch was Gutes raus. Die machen sich das halt einfach mal zu bequem. Die sind einfach zu faul, würde ich einfach mal behaupten. Die wollen einfach mit einfachen Mitteln, wie ich das in der Frage vorhin ja formuliert habe, oder du hast es formuliert, mit einfachen Mitteln sehr viel Geld rauspressen.
Ja.
Und man kann seinen Anspruch, divers zu sein oder diverse Stoffe zu vermitteln, kann man ja vor allen Dingen mit neuen Geschichten auch machen. Das sind ja auch, Küss den Frosch ist ja auch ein diverser Film, da ist ja eine People of Color Hauptfigur. Oder Coco oder Vaiana, das spielt ja auch in diversen heterogenen Gesellschaften.
Gab es da nicht auch noch so einen spanischen Film?
War das nicht Coco? Nee, das war noch was anderes, glaube ich. Nee, mexikanischen Film oder
irgendwie
so.
Irgendwie sowas. Ich habe den nicht gesehen, warum weiß ich gar nicht. Ich wollte mir den eigentlich angucken. Hm. Ja, vielleicht sollte ich das, solange der Disney-Account noch besteht, machen.
Das sind ja auch Filme mit bunten Charakteren, sage ich mal. Und das kann Disney sehr gerne machen. Die Vielfalt abbilden, aber bitte mit neuen Geschichten und nicht versuchen, irgendwie auf Krampf die alten Geschichten so zu verändern. Da muss man auch ein Stück weit Respekt einfach vorhaben, wie die damals entstanden sind, was man sich damals dabei gedacht hat. Und die sollen eben auch nicht uminterpretiert werden oder nicht irgendwie dazu genutzt werden. Menschen irgendwie, ja, ideologisieren ist viel zu hart als Wort, aber Menschen irgendwie so eine Denkweise überzustülpen, so eine politische Denkweise vielleicht auch, weil damit ziehen die nur den Ärger von alteingesessene Disney-Fans auf sich und das schlägt sich am Ende auch in den Kinokassen nieder, wie man bei Ariel gesehen hat, der ja so ein bisschen gefloppt ist.
Sehe ich ganz genauso wie du. Und ich finde halt auch die Zeichentrickfilme, die von früher, aber auch die von heute, die funktionieren ja auch einfach für Erwachsene.
Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort. War wieder schön mit dir zu diskutieren.
Ja, fand ich auch.
Und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. So viel kann man verraten. Es ist angedacht, dass es so ein bisschen in Richtung Horror gehen wird, denn die nächste Ausgabe kommt rechtzeitig zu Halloween und das wollen wir natürlich gebührend thematisieren und zelebrieren.
Oh ja.
Und da werden wir vielleicht auch wieder einen Gast an unserer Seite haben. Mehr können wir an der Stelle noch nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung zu Disney, was für schöne Disney-Erinnerungen ihr auch habt. Schickt uns gerne eine Mail und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.